Es ist Montag, der 14. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen denkbar guten Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, lieber Kaspar.
Happy Birthday.
Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin glücklich, dass sie wieder aus der Luft auf dem Boden der Tatsachen angekommen ist, hier in Hamburg in unserer Redaktion. Der weltgrößte News Junkie. Guten Morgen, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, ich habe heute rumorte es ein bisschen und die Leute sagten, der Diktator ist in Berlin. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber es geht nur darum, dass Felix Magath die Hertha übernommen hat als Trainer. Das ist, wie der große Philosoph Hajo Schumacher sagen würde, auch eine Art Krisensymptom. Felix Magath.
Hat man ihn als Diktator damals empfunden?
Ja, der hatte den Spitznamen Saddam.
Wie dein Bruder.
Ja, genau. Nur, dass er keine Baustelle geleitet hat, sondern diverse Fußballvereine. Das letzte Mal war es, glaube ich, der FC Schalke. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall hatten die ungefähr dann 48 Leute im Kader. Das kann also alles sehr interessant werden.
Wow.
Bei der Hertha, ja.
Mein Eindruck war immer von Van Gaal, dass der irgendwie so Diktator.
Ja, der Truppengeneral. Ja, ja, der auch. Das
den
ist
fand
richtig.
Ich immer ganz gruselig an der Seitenlinie.
Militärische Anleihen sind derzeit natürlich auch ganz schwer zu verkaufen, muss man sagen. Kleine Randnotiz noch bei Felix Magath, der hatte mal in irgendeinem Sportmagazin Kicker oder Sportbild oder so geschrieben, hat er so einen Fragebogen ausgefüllt und dann ging es um sein Lieblingsgericht. Und der hat einfach nur geschrieben, Fleisch. Alles weitere dazu dann bei Fußball MML.
Die gute Nachricht des Tages.
Und ich freue mich, dass man einfach mal mit einer guten Nachricht einsteigen kann. Ich bin bereit, das alles zu glauben. NTV meldet, bald vierte Verhandlungsrunde. Moskau und Kiew rechnen mit Annäherungen. Die ersten drei Gesprächsrunden zwischen Russland und der Ukraine gehen ergebnislos zu Ende. Beide Parteien äußern sich nun optimistischer. Sie rechnen mit Fortschritten bei den Verhandlungen. Die könnten bereits in den kommenden Tagen stattfinden. Zitat, wenn wir die Positionen der beiden Delegationen heute mit denen zu Beginn vergleichen, werden wir deutlich Fortschritte feststellen, sagte der russische Außenpolitiker Leonid Slutsky im Staatsfernsehen. Ja, also,
endlich mal eine gute Nachricht.
Genau, also ne, eine gute Nachricht inmitten fürchterlich vieler schlechter Nachrichten. Aber wir knüpfen natürlich all unsere Hoffnungen daran, dass diese Verhandlungen sich in irgendeiner Art und Weise positiv gestalten werden.
Dass sie überhaupt noch im Gespräch sind. Und ich erinnere gerne an das erste Gespräch, wo es vor Beginn der Gespräche schon hieß, wir erwarten nichts. So,
ja.
Und da dachte ich mir so, ja, wenn man so reingeht, dann kommt da auch wahrscheinlich nichts bei rum. Aber jetzt allein, das ist schon so ein positiveres Mindset geht, bevor man reingeht, das macht Hoffnung.
Ja, es macht Hoffnung, während wir natürlich Meldungen hören, wie dass Russland jetzt militärische Unterstützung von China erwartet. Also da sind wir natürlich auch alle sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
Das finde ich auch interessant. China interessiert mich eh die ganze Zeit, weil vor Kriegsausbruch ja auch die Rede davon war, dass das so eine Art Taktik ist, dass während Putin hier mit unseren Sorgen spielt und ein Angriff androht, dass im Hinterhalt die einen Deal gemacht haben und China sich einfach Taiwan krallt. Also man hat ja solche Verschwörungstheorien so gehabt.
Ja.
Und jetzt zeigte sich China eher so, wo ich dir auch gesagt habe, so beschissen man Putin finden mag, immerhin hat man bei ihm das Gefühl, dass er getrieben ist von Stolz und so menschlichen Zügen.
Ein
so
bisschen
beschissen,
zu viel Emotion vielleicht.
Ja, so beschissen sie auch sind, diese Emotionen. Mhm. Aber dass er sich auf die alte Geschichte, das Zarenreich und so einen Scheiß beruft. Ja,
ja, seltsame Männlichkeitsriten, all die Dinge.
Genau, sowas. Aber in Anführungsstrichen menschliche Züge.
Mhm.
Und China wiederum wirkte auf mich wie The Robot, so Einsen und Nullen und nur von Geld getrieben.
Ja.
Null Gefühle, die da im Spiel sind, sondern wirklich nur der Markt.
Mhm.
Und deshalb macht mir China auch irgendwie mehr Angst, weil ihre Stille.
Halt nur strategisch.
Genau, und ihre Stille, weil sie sich es mit dem Westen natürlich nicht verscherzen wollen und sehen, der Westen hat sich gerade zusammen eingeschworen gegen Russland. Und das ist dann, also ich hatte das Gefühl, China ist so, hey Putin, wir sind Freunde, aber heimliche Freunde, sag niemandem was, wir sind aber Freunde.
Genau, also was die Beziehung zwischen China und Russland ist natürlich insofern auch eine ganz fruchtbare, als wenn Putin immer weiter isoliert ist, dann kann China natürlich auch wunderbar die Preise diktieren. Sie brauchen ja, also was heißt sie brauchen, aber sie sind ja Nutznießer von russischem Öl und Gas für die eigene Industrie. Wenn Putin aber mittlerweile dann oder beziehungsweise China das einzige Land ist, an dem er noch verkaufen kann, dann können die natürlich auch die Preise diktieren. Also das mal nur so am Rande. Es gibt ja ganz viele interessante Dinge, so als Begleiterscheinung dieses fürchterlichen Angriffskrieges. Unter anderem ja halt eben auch die Rolle von Selenskyj, den wir jetzt gerade eben gesehen haben, wie er durch die Straßen Kiews marschiert. Ich glaube, er wollte dieses...
Und verwundete Soldaten besucht im Krankenhaus.
Genau, die Inszenierung. Und wir stellen plötzlich fest, dass das, was eigentlich ein Malus war, nämlich... der Umstand, dass da ein Medienmensch, ein unerfahrener Politiker, aber ein Medienmensch in dieses Amt kommt, dass das jetzt plötzlich zu einem wichtigen Asset wird, dass er nämlich die Klaviatur der Medien, vor allen Dingen der modernen Medien, zu bespielen weiß. Und auf der anderen Seite hast du Putin, der eher das lineare Fernsehen mit seiner Propaganda bespielt und natürlich eine ganz klassische Kriegsstrategie betreibt. Und glaube ich, nicht mit der Wucht, mit der medialen Wucht von Selenskyj gerechnet hat. Also jetzt mal ganz stumpf gesagt, also Atombombe versus Retweet-Ballistik. Denn Medienmacht von Selenskyj bedeutet natürlich Reichweite. Reichweite bedeutet Unterstützung, also weltweite Unterstützung. Weltweite Unterstützung wahrgenommen bedeutet natürlich auch Ermutigung und Aufrichtung und auch die Tapferkeit der Ukrainer und Ukrainerinnen, die natürlich sehen, dass die Welt sie in ihrem Kampf, in ihrer Auflehnung unterstützt. Das ist natürlich für die, in Anführungsstrichen, Moral der Truppe eine ganz, ganz wichtige Kraft.
Wie empfindest du aber persönlich seinen Auftritt? Weil ich merke, dass ich da sehr zwiegespalten bin. Auf der einen Seite gefällt mir dieses... ja, Bruce Willis. Ja, und dieses starke, dieses, oh Mann, der ist aber mutig und so. Ja. Und gleichzeitig denke ich mir bei den coolen Sprüchen und auch hier dieses Video mit der...
Ach so, ich habe keine Angst, ich beiße nicht und diese
genau,
Dinge.
Genau, solche Sachen, solche Signale, wo ich mir denke, ey, provozier den eh schon verrückten Putin jetzt nicht noch. Also ich bin mir der Gefahr solcher coolen Videos, bin ich mir dann auch auf der anderen Seite wieder bewusst, wo ich mir denke, boah, tone it down.
Und dann hast du natürlich das Thema Verhandlungen und das bringt mich ein bisschen zu dem, was ja die Tage dann auch wieder heiß diskutiert wurde. In dem Lanz und Precht Podcast hatte ja Richard David Precht sehr starke Bedenken geäußert bezüglich der Waffenlieferung und dass der Westen die Ukraine unterstützt und natürlich immer auch ein bisschen an der Beteiligung der NATO an diesem Konflikt kratzt. Und er hatte gesagt, Selenskyj hat ja auch eine Verantwortung gegenüber seiner Bevölkerung und bevor noch Hunderttausende sterben, soll er diese Bevölkerung nicht dazu motivieren, einen Krieg einzugehen, den sie nicht gewinnen können.
Weil er auch sagt, dass alle Experten sich da einig seien, dass dieser Krieg seitens der Ukraine ohne die NATO nicht zu gewinnen ist.
Genau.
Also, dass das einfach eine Tatsache ist.
Ja.
Und wenn es so ist, dass sie eh nicht gewinnen können, was nützt es dann, diesen Krieg weiter mit unseren Waffenlieferungen zu verlängern, wenn es doch eh am Ende verloren wird?
Und jetzt in Verhandlungen etwas rausholen, bevor man den Krieg noch weiterführt, noch mehr Menschen sterben und du weniger hast, als du es jetzt haben könntest.
Und das hat für sehr viel
Aufregung. Naja, das hat natürlich wieder zu üblichen Aufregungen geführt, weil wie immer haben Menschen nur dieses 30-sekündige Bit geteilt. Niemand hat sich natürlich die Mühe gemacht, den kompletten Podcast sich anzuhören, den ich sehr kenntnis- und faktenreich und ausgewogen fand, denn Precht, dessen Position ich nicht teile, die man aber natürlich äußern kann, da sie ja auch aus einer tiefen, sagen wir mal, Zuneigung auch den Ukrainern und Ukrainerinnen herauskommt. Da hat ja nicht einer in der Warmstube gesessen und gesagt, das ist idiotisch, was er da macht, sondern es ist ja eine Option, der übrigens Lanz ja auch widersprochen hat. Es wurden ja alle Punkte da besprochen. Es wurde das für und wider besprochen, denn Lanz hat ja zum Beispiel auch gesagt, wenn sie jetzt kapitulieren würden, dann droht ihnen möglicherweise ein zweites Tschetschenien, wenn dort ein Kadyrov-Regime eingeführt würde. Das glaubt Precht nicht, aber möglich wäre es natürlich. Ich glaube, der Denkfehler, den Precht macht, ist, dass er davon ausgeht, dass Selenskyj mit Putin einen fairen Verhandlungspartner hätte. Und ich glaube, das ist nicht so. Aber zu sagen, dass man eine Verantwortung seiner Bevölkerung hat und die man nicht da verheizen darf, weil man glaubt, man kann nicht gewinnen. Das ist ja ein legitimer Punkt. Also ich meine, dass man gesagt hat, man soll ja keine Waffen liefern, um das Leiden nicht zu verlängern. Da waren sich vor 2 Wochen noch relativ viele Menschen einig, dass das nicht so sein soll.
Ja, mein Problem an der Aufregung der Menschen ist einfach nur, genau wie du sagst, dass ein Soundbite aus dem Kontext gerissen einfach gehört wird und man sagt, boah, was ein Schwein. Ja. Und wenn man dieser Ansicht ist, dass es nicht richtig ist, was Precht da sagt, dann akzeptiere und respektiere ich das, aber dann bitte ich darum, die ganze Stunde gehört zu haben, um sich dann eine Meinung zu machen, weil in dieser ganzen Stunde wird sehr deutlich und ich finde, die beiden treffen da einen sehr tollen Ton, weil es eben für Menschlichkeit, ja, da ist ganz viel. Wärme ist jetzt ein blödes Wort.
Naja, aber schon Zuneigung und auch Empathie und auch.
Total. Ich fand nichts kalt und taktisch nur gedacht oder so, sondern wirklich einfach das größere Bild aufgerollt. Und genau diese beiden Stimmen schlagen ja in allen von uns. Dieses eine, man will reingehen und bitte
die sollen
Luftraum
am, genau, die
sperren
sollen am
lassen.
Liebsten Putin den Kreml bombardieren, dann ist Ruhe, dann aber andererseits dieses Gefühl, wir dürfen uns da nicht reinziehen lassen, sonst hast du eben.
Ja, aber was für eine
Technicality
ist bitte Polen als NATO-Land, wenn man sagt, ja, aber wenn Polen angegriffen wird, dann, wenn da irgendeine Bombe rüberfliegt oder eine Rakete, dass wir dann erst reingehen. Also ist es wirklich nur dieses, exklusiver Club NATO und sonst müsst ihr halt sterben. So, das ist natürlich Wahnsinn.
Ja, derweil gibt es natürlich weiter auch noch gute Nachrichten. Unter anderem berichtet die Süddeutsche, Gerhard Schröder will weiter vermitteln. Der frühere Bundeskanzler plant angeblich seine Bemühungen zur Beilegung des russischen Krieges gegen die Ukraine fortzusetzen. Die Vermittlungsbemühungen gingen weiter, sagte eine Schröder nahestehende Person am Sonntag. Das
Bela,
kann ja eigentlich nur noch.
Bela.
Bela ist nicht mehr da. Bela ist auch weg. Das kann ja eigentlich nur Soyun sein. Sonst gibt es ja. Es gibt nur noch 2 nahestehende Personen. Die eine ist Soyun und von der anderen ist er gerade weggeflogen. Die hat gesagt, verpisst dich.
Meinst du, Schröder hat sich seinen Lebensabend so vorgestellt, mit 77 zu sagen?
Ich wollte eigentlich nur Bibimbap und Kimchi und ab und zu mal eine Insta-Story und jetzt die ganze Scheiße. Mein Gott, ich war beim Putin, ich war beim Wladimir, der hat mich kaum verstanden, der Tisch, der ist ja ewig lang. Und dann habe ich eben gesagt, hör mal, ich zitiere mal was von Rilke, habe ich gesagt, Wladimir, pass mal auf. Und dieser Frühling macht dich bleicher, in weite Wiesen will dein Fuß, dein Lied wird leis, dein Wort wird weicher, mit jedem Wink, mit jedem Gruß. Und weißt du, was er sagt? Ich habe für dich auch mal einen Reim von Mike Tyson, jeder hat einen Plan. Bis er einen in die Fresse kriegt. Und dann hat er gesagt, da ist die Tür, du Penner. Mein Gott, dem Vogel mir spannend.
Der hat ihm vorher noch Tee angeboten.
Er soll ein bisschen in der Unterbuchse gejuckt. Ich weiß auch nie, was da los ist.
Gucken mal, wer da spricht.
Bundeswehr. CSU-Chef Söder für rasche Aufrüstung. Das berichtet der Deutschlandfunk. Der CSU-Vorsitzende Söder fordert eine schnelle Aufrüstung der Bundeswehr. Die Ampelkoalition müsse ein Sofortprogramm vorlegen, mit dem die Bundeswehr in einem Jahr voll einsatzfähig sei, sagte er der Bild am Sonntag. Ein weiterer Beitrag aus der Reihe Söder fordert. Schauen Sie, das ist also lustig.
Können die nicht vorher einfach die Gärten von Elitesoldaten ausgraben und so? Findet sich doch die eine oder andere Waffe noch.
Es ist ja auch absurd. Also Söder fordert, das ist auch so irre, vor allem innerhalb eines Jahres. Ja, da muss dann aber auch Ausrüstung, Waffensysteme zur Luftverteidigung, bewaffnete Drohnen, moderne Hubschrauber und neue Kampfjets.
Ja, du hast einfach schon diese Zusage mit den, oder die 100 Milliarden, die jetzt investiert werden sollen. Und er macht jetzt einfach bei dem Sound mit, weil er sich gedacht hat, es kommt gut an meinem Volk, das gerade
also,
Angst hat.
Ja klar, aber ja, ein klassischer Söder halt. Ne? Ich meine, ich sage nur nochmal, was wir brauchen, ist ein Stoppschild für Putin. Und du sagst, top Idee. Und das bedeutet jetzt genau was? Und das finde ich bei Söder halt so geil. Söder in diesem Fall auch wieder so Top Gun meets Doofus, so Top Gump. So, das, also, was will er? Vor allen Dingen, Entschuldigung, aber die CDU war die letzten, die Union war die letzten 16 Jahre in der Bundesregierung und zwar federführend. Der schlechteste Verteidigungsminister, den wir hatten, der war von der CSU und der war derjenige, der auch die Bundeswehr dann endgültig kaputt gespart hat. Und das letzte Mal, dass man von dem was gehört hat, war im Zusammenhang mit Augustus Intelligence. So, also das ist so, Gott.
Die gute Tat des Tages.
Kommt der Tankrabatt Lindner will tanken wieder billiger machen. Das berichtet NTV. Angesichts der hohen Spritpreise will Bundesfinanzminister Lindner einem Medienbericht zufolge einen staatlichen Tankzuschuss auf den Weg bringen. Die Höhe des Rabatts stehe aber noch nicht fest. Der Gesamtbetrag soll demnach beim Bezahlen abgezogen werden. Der Tankstellenbetreiber soll die Quittung später bei den Finanzbehörden einreichen können. Okay. Eine Entscheidung über die Maßnahme könnte der Bild-Zeitung zufolge womöglich schon in der kommenden Woche fallen. Da kommt also der Tankstellenbetreiber dann halt einfach damit so zwei Wäschekörben so voll. Das ist so ein bisschen wie, als es doch jetzt diese Bons gab, damals irgendwie in den Bäckereien und so, wo du sagst, ja genau, das brauchen wir jetzt
ich
auch noch.
Ich sag dir, wie es ablaufen wird. Das wird so kompliziert gemacht, dass niemand es in Anspruch nehmen wird. So dieses, ja, hier müssen sie das noch ausfüllen und hier und dann sagt man, weißt du was?
Ja, im Zweifel wäre das ja jetzt quasi, du würdest diesen Bon da kriegen oder was? Alles, was über 2 Euro Sprit oder Diesel ist oder so. Das ist so ein bisschen wie Sanifair, nur dass die rettenden Tropfen jetzt nicht aus dem eigenen Zapfhahn kommen, sondern noch von der, das hat er wahrscheinlich jetzt auch gesagt, bevor jetzt Julian Reichelt und Tobias Hans sich an die nächste Zapfsäule ketten, dann hat er gesagt, wir müssen doch was tun. Aber auch da wieder, es ist ja auch okay, denn natürlich ist das mit dem teuren Sprit etwas, das darf man ja nie vergessen. So wie diese Desaster auch gleichzeitig ablaufen, ist der Mensch ja auch in der Lage, Dinge gleichzeitig zu fühlen. Also mitfühlend zu sein mit den Ukrainern, Ukrainerinnen. Und im Zweifel unterhält man sich direkt an der Zapfsäule über das Schicksal der Ukraine und guckt gleichzeitig augenrollend gerade auf die Zahlen, die dort durchrattern und sagt, na, das kann so auch nicht bleiben. Also es ist ja keine Nichtigkeit, dass Energie so unfassbar teuer ist.
Und keine Competition, dass du der bessere Mensch bist, genau. Wenn du sagst, ja, ich zahle gerne auch 5 Euro für meinen Liter.
Ja, es kommt ja in der Regel von Leuten unseres Genres, die irgendwo sitzen in ihrer Altbauwohnung und sagen, ja, da muss man auch mal und dann sollen sich mal nicht so anstellen und so. Da sind ja meistens so elitäre Arschlöcher wie ich, die da sitzen und twittern und sagen, ja, jetzt hier, aber Leute, so als wäre das ein unerhörtes Gefühl als Otto-Normal-Motor.
Und du
Verbraucher dazu sagen, ich finde das auch nicht gut, dass ich so viel zahle. Das ist doch okay.
Du kennst mich, ich friere immer, die Heizung auszuschalten.
Dein Föhn funktioniert, ist alles gut.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Fall Abramowitsch wird zum Krimi. Warum ein Rabbiner festgenommen wurde, das berichtet die Hamburger Morgenpost. Staatsanwälte in Portugal haben einen Rabbiner vorläufig festgenommen, der an der Einbürgerung des russischen Oligarchen und Chelsea-Besitzers Roman Abramowitsch, dessen Vermögen in Großbritannien nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eingefroren wurde, beteiligt gewesen war. Also es ist so, dass der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde von Porto festgenommen wurde, zwischenzeitlich im Rahmen der Ermittlungen über mögliche Fälle von Einflussnahme, aktiver Korruption, Fälschung von Dokumenten, Geldwäsche und sogar Steuerhinterziehung. Also dass er ihm halt einfach dabei geholfen hat bei diesem Vorgang. Jetzt ist der Mann mittlerweile wieder frei, aber ist schon auch hart in dem Zusammenhang. Ne?
Ich habe mich einfach gefreut, dass das nicht in Deutschland passiert ist.
Das hätte uns auch gefehlt, ja.
Wenn deutsche Polizisten bei einem Rabbiner so eine Razzia veranstalten würden und ihm dann vorwerfen, hast jüdischen Menschen dabei geholfen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das wäre alles. Ja, was mich wundert an der Geschichte ist, Abramowitsch, klar, Oligarchen, man will ihn an den Kragen,
klar,
wegen ihrer Putin-Nähe.
Ja.
Aber Abramowitsch hat sich doch jetzt als einziger relativ deutlich für eine Unterstützung der ukrainischen Menschen eingesetzt. Und da finde ich das irgendwie so komisch, dass die ihn alle gerade bestrafen.
Ja, ein bisschen.
Und ich will wirklich kein Mitleid mit einem Oligarchen
Nein,
haben.
Nein, wirklich nicht. Übrigens, wenn das mit den Oligarchen und den eingefrorenen Vermögen so weitergeht, dann kriegt Boris Becker in London demnächst wieder in den Nobel-Restaurants einen guten Tisch. Dann ist er plötzlich wieder der solventeste von allen. Naja, übrigens auch interessant, weil wir gerade von Restaurants sprechen. Hier gibt es noch was aus der Seattle Times. When a popular dish is pronounced the same as the Russian president, what's a restaurant to do? Also in Quebec gibt es ja, du hast ja sogar Verwandtschaft in Kanada. Was hat es mit diesem Poutine, also P-O-U-T-I-N,
Poutine. Jeder, der auch
Französisch
gerne
ist, ne? So Quebec, Franco-Kanadien.
Genau. Das sind einfach Pommes. Mhm. Darüber hast du dann so Käseflocken und darüber kommt dann Bratensoße.
Fantastisch.
Und der Käse schmilzt dann so herrlich über diesen Pommes. Also es ist sehr lecker und deshalb, wann immer man auch hier in Deutschland Frittenwerk, sage ja. ich nur, Poutine bestellen. Ja, sehr lecker, ist, ja. hat aber echt einen blöden Namen jetzt.
Ja, und wie haben sie es jetzt dann genannt? Also, wie
der Laden hieß irgendwie Monsieur Poutine.
Okay.
Und jetzt soll es nur noch Monsieur, also die wollen das Poutine okay. wegfallen lassen.
Ja.
Und da denke ich mir, diese Symbolik mhm. ist so albern.
Ja.
Und das hast du ja jetzt auch bei so Getränken wie Moskau Mule
ja.
oder Russian Mule, was ja. jetzt nur noch irgendwie NATO Mule heißen soll ja. oder Ukrainian Mule, wo ja. ich mir denke, lass ja, es doch einfach sein.
Ja, weil es auch natürlich völlig behämmert ist. Also, dass man mit Putin jetzt vielleicht noch ein Problem hat, ist jetzt nicht so gut. Aber spätestens, wenn es dann an die Russians geht, wird es natürlich sowieso völlig seltsam. Zumal ich finde, man kann ein Gericht auch weiterhin Putin. Also die Transferleistung, die würde ich den Leuten grundsätzlich immer zutrauen.
Aber du merkst, wie egal, wie oft es auch in den Medien gesagt wird, Leute, ja, bitte ja. lasst es nicht zum Russland-Hass oder Russen-Hass genau. werden,
exakt.
Weil die können da nichts für.
Ja.
Und ich merke, dass es aber nichts bringt, wenn du das sagst, mhm. aber dann eben die ganze Zeit die Russen
ja, ja.
in den Negativ-News halt erwähnst, ja, als Soldaten, russische Soldaten.
Ja,
und da machst du eben nicht die Unterscheidung.
Ja.
Und das führt dann wirklich zu, ich habe heute mal bei Twitter reingeschaut und der Autor Paulo Coelho
ja.
hatte nur genau diese Bitte, dieses Leute, bitte nicht an den russischen ja. Civilians auslassen.
Ja.
Die können da nichts für. Und ich ja. war in der Ukraine, ein wunderschönes Land und ja. bla bla. Und die Leute drunter in den Kommentaren, nein, das ist Gerechtigkeit. Und
ach Gott,
und du
ja.
merkst es, nee, ey, das ist jetzt wirklich aktives Russenbashing, was
total.
Da jetzt stattfindet.
Vor allem, wenn die Russen jetzt da so gehasst werden, was ist denn dann in Baden-Baden jetzt los? Da müssen ja nur noch die Farbbeutel fliegen. Also Leute, lasst es doch einfach. Aber das ist natürlich auch manchmal sehr unglücklich, dann so zu benennen, so wie Putin oder Moskau-Mule, wenn da etwas gerade so ein bisschen negativ behaftet ist. Ist ja fast ein bisschen so, als würde man zum Beispiel jetzt, sag ich mal, ein Bier nach einem tödlichen Virus benennen. Ne?
Die unbequeme Meinung.
Lauterbach warnt, Deutschland mit höchster Inzidenz in Europa, Ungeimpfte jetzt schutzlos. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, Karl Lauterbach hat angesichts der hohen Infektionszahlen in Deutschland erneut zur Impfung gegen Corona aufgerufen. Auf Twitter schrieb er, Deutschland habe jetzt die höchste Corona-Inzidenz in Europa. Das hat er so ein bisschen auch mit so einer Karte garniert und sich so ein bisschen darüber aufgeregt, dass man dachte, ja, es ist aber nicht mehr so, dass Jens Spahn Gesundheitsminister ist. Das bist jetzt du. Also das da so Anklagen zu formulieren, ist jetzt auch nicht so richtig, ne? Also kann man auch, finde ich, besser machen. Er schrieb auch, Ungeimpfte sollten sich dringend impfen lassen. Geimpfte sind jetzt oft unvorsichtig. Sie wissen, dass sie sich infizieren können, aber meist nicht schwer erkranken. Ungeimpfte jetzt schutzlos. Ja klar, das ist natürlich jetzt
das
auch...
Das ist so 2021.
Ja, der Satz von Lauterbach, den ich übrigens
lasst
sehr schön
impfen.
Fand, dass er sagte... Also in der Pandemie, man hat das Gefühl, also die Lage ist schlechter als die Stimmung. Da muss ich sagen, da hat der Deutsche sich aber auch ein Stück weit dann selbst neu erfunden. Es war ja bislang doch immer anders. Und in Frankreich ist jetzt wohl die Maskenpflicht gefallen. Also man versucht uns offensichtlich jetzt zu überholen, was das angeht. Herzlichen Glückwunsch. Aber das ist natürlich die Situation, die wir haben. Wir haben absurd hohe Infektionszahlen, aber die Leute sind derzeit tatsächlich nicht mehr ängstlich.
Und so viel zu, man kann zwei Sorgen gleichzeitig haben.
Ja, ja.
Beim Krieg empfinde ich das gerade tatsächlich nicht so. Es ist, der Fokus ist so sehr darauf,
ja.
dass wann immer ich irgendwas über Corona lese, ich das, ach, das gibt es ja auch noch.
Ja, ja.
Und ich komme gerade aus Dallas, Texas. Mhm. Da haben sie eine ganz andere Beziehung zu Corona.
Ja.
Und ich als Flugbegleiterin versuche wirklich im Ausland gerade noch mal mehr darauf zu achten, weil du willst nicht Patient Zero sein,
ja.
der da irgendwas anschleppt oder zurück mitbringt.
Ja.
Und deshalb habe ich wirklich in geschlossenen Räumen immer diese Maske getragen. Das Problem aber in den USA ist, dass es nicht nur optional ist, ob du eine Maske trägst oder nicht, sondern dass da auf Schildern hingewiesen wird.
Ja.
Wenn du geimpft bist, brauchst du keine Maske. Wenn du ungeimpft bist, trag sie bitte. Das heißt, wann immer ich diese Maske trug,
ja.
sah es für alle Umstehenden...
Zugleich eine Stigmatisierung.
Genau, sah ich
die
aus
Maske
wie der
als scharlachroter Buchstabe.
Ja, sah ich aus wie dieser ungeimpfte Querdenker,
ja, ja.
der deshalb gerade die Maske tragen muss, weil ich nicht geimpft. Und das fand ich wirklich interessant, genau wie du sagst. Man merkte nicht nur, dass es nicht optional ist, du wirst stigmatisiert, wenn du eine Maske
das
trägst.
Das ist ja auch wieder das Beispiel Kommunikation. Dass man das so kommuniziert, ist natürlich höchst unglücklich, weil du die Leute natürlich genau in diese Situation bringst. Und sie tragen dann natürlich keine Maske, obwohl es ja durchaus noch angebracht ja. wäre. Und was diese Maßnahmen angeht, am 20. sollen ja soweit alle fallen, bis auf die Basisschutzmaßnahmen. Mein Gefühl ist, weil jetzt auch immer mehr die Testpflicht entfällt, auch in Schulen und so, natürlich ist das eine Form der sanften Durchseuchung. Ich glaube auch einfach, man nimmt jetzt vieles in Kauf.
Auch harte Durchseuchung.
Ja, ja, aber auch in, man nimmt es auch in Kauf, wissend und antizipierend, dass irgendwann der Herbst kommt und sie dann sowieso wieder härtere Maßnahmen ergreifen müssen, die auch nur dann wirken.
Deltacron.
Wenn du, nein, aber na klar, weil du sagst, ey, wir werden irgendwann eh wieder hier anziehen müssen. Also lassen wir auf der Grundlage dessen, dass die Variante, die wir jetzt haben, vergleichsweise mild ist. Ne? Immer noch viele
Interessant,
Tote.
Interessant, dass du so eine Immunisierung dann für das Härtere dann
Ich glaube, sie nehmen es wirklich bis zum gewissen Grad in Kauf, weil sie vor allen Dingen auch wissen, da kommt sowieso irgendwann wieder eine richtige Scheiße.
Aber weißt
Und
du,
wenn
was
wir
schön?
Dann nochmal Maßnahmen ergreifen wollen, müssen wir jetzt auch ein bisschen locker lassen. Denn das mit der Impfpflicht wird ja bis zum Herbst nicht funktionieren. Das wird ja nichts. Das kann man ja jetzt schon komplett abhaken.
Aber weißt du, was da jetzt schön wäre? Wenn das so kommuniziert würde. Also klar, du hast immer die Mahner und Warner, die sagen,
ja,
ab Herbst
sagen. Ja.
wird schlimmer. Aber dann sollen sie auch diese Strategien, wenn es dahinter stecken sollte, auch sowas einfach klar benennen.
Weil das so populär wäre, das so zu sagen?
Besser als wenn du Leute in Telegram-Chats, wo du das natürlich wieder her hast, diese Info.
Natürlich. Ich habe das mir direkt von Xavier tickern lassen.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Die Fashion Week wird blau-gelb. Die beginnt nämlich heute. Die Berliner Fashion Week, der Tagesspiegel, berichtet darüber. Erste Reihe Fashion Week, das ist ja ein bisschen wie vier Blocks, nur mit weniger Geschmack. Berliner Fashion Week, das kenne ich ja eigentlich immer nur darunter, wenn Oliver Polak mit seinem Balenciaga-Strampler mit seinem Hund Arthur zum Scheißen auf den Spielplatz geht. Das ist die Fashion Week. Es gab ja gerade die Pariser Fashion Week, da war doch Kim Kardashian komplett in so einem gelben Tape.
Ja.
Mit Balenciaga-Schriftzug.
Hast du gesehen, wie sie sich bewegt hat darin?
Nee.
So wirklich komplett steif. Und
als hätte sie die Mafia quasi fast transportfertig in Richtung Ozean gemacht.
Ja, aber Betty Rust hatte den besten Spruch dazu, so ja. dieses, jemand soll mir bitte eine Schere reichen, weil du wolltest einfach mit einer Schere ran und sie befreien,
ja.
weil es so unbequem aussah, ja. Wirklich.
Ja, ganz kurz eine Sache zu Kim Kardashian, weil sie hatte ja dieses Tape und das war ja dann mit Balenciaga schwarz beschriftet. Warum hat sie die Schrift ja nicht blau gemacht? Mein Gott, das
stimmt.
Mein Gott,
stimmt.
Also da hat sie wirklich einen liegen lassen. Es wäre so einfach gewesen,
es
oder?
Es lag so.
Es ja. lag doch da, ja. Ja, naja.
Aber Fashion Week, interessant, wann immer die irgendwie so eine politische Message haben, weil es ist einfach doch die oberflächlichste Branche.
Ja.
Und wenn die dann so Haltung zeigen will, finde ich das, merke ich immer, dass ich es irritierend finde. Ja. Aber natürlich richtig, weil es ja auch eben Reichweite hat. Und
Klar.
dann ist es am Ende des Tages was Richtiges und Gutes. Aber
ja, die Reichweite der Modebranche ist natürlich jetzt auch deutlich begrenzt.
Ja, du kuschelst mit Handtaschen, als wären es ja. so Hundewelpen. Und dann sagst du aber, pray for Ukraine. Und
bisschen
du denkst,
schwierig, ne?
Ja,
das geht schlecht zusammen.
Hat dann immer so ein bisschen.
Das hat mich überrascht.
Der Berliner Kurier berichtet, sie hat zwei Kinder mit Elon Musk. Musikerin Grimes soll mit WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning zusammen sein. Ja, sie schreiben auch, sie scheint eindeutig ein Faible für Menschen mit einer besonderen Geschichte zu haben. Gerade erst informierte Musikerin Grimes auf Twitter darüber, dass sie und Elon Musk zwar erneut Eltern geworden seien, dass die Beziehung zwischen ihnen aber vorbei sei. Doch laut einem Bericht des Magazins Page Six soll die Kanadierin eine in Amerika durchaus kontroverse neue Flamme haben, die WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning. Ja, die transgeschlechtliche Soldatin wurde 2013 wegen Geheimnisverrats verurteilt, weil sie als Top Secret eingestufte militärische Dokumente der Website WikiLeaks zugespielt hatte. 2017 wurde sie dann von Obama begnadigt. Obama übrigens gerade Corona, yes we cough.
Alles Liebe, alles Gute.
Alles Liebe, alles Gute. Ja, interessante Partnerinnenwahl an der Stelle. Alles
ja,
so ein bisschen.
Vor allem gerade hatte sie noch in einem Interview gesagt, dass sie und Elon beste Freunde seien und sie sich noch vorstellen kann, mit ihm weitere Kinder zu haben.
Ach, gut.
Und da habe ich mich gefragt, ist das so eine Dreiecksbeziehung? Ja. Sind die jetzt Polyamor? Ich weiß es nicht, aber mir hat sich die Frage gestellt, wer ist Grimes? So, ich liebe ihre Musik, wirklich tolle Musik und gleichzeitig eine sehr interessante Person.
Ja, das kann man wohl sagen. Und wie gesagt, bei der Partnerwahl, wie ist denn das jetzt noch zu toppen? Mit wem kommen Sie als nächstes? Kim.com, Bubbles, man weiß es nicht.
Putin.
Keine Ahnung.
Putin.
Ja, und Chelsea Manning ist ja nun auch eine wirklich interessante Person. Die hat ja nun damals halt eben Informationen veröffentlicht, die das komplette Land destabilisiert haben. Oder wie Elon Musk es nennt, twittern. Ne? Also von der
Heldin.
Heldin.
Das gibt's doch gar nicht.
ITV berichtet, Dangerous Driver Pulled Over Found to Have Legoland Driving License. A driver who was pulled over showed police a driving license, which was in fact a fictional document from Legoland. Officers became suspicious of the car when the driver was carrying out dangerous maneuvers. Ja, dann fuhr der Kerl da so ein bisschen wild durch die Gegend und haben die Polizisten gesagt, pass mal auf, Freund, du fährst jetzt mal rechts ran, zeig mal deine Driver's License, also deinen Führerschein. Und dann sagte er, yep, hab ich dabei, hier, bitteschön. Und dann war der ausgestellt vom Legoland. Gut, ist immer noch besser als Marco Reus, aber trotzdem.
Ich habe auch einen aus dem Legoland und ich war so stolz, als ich den damals hatte. Und deshalb, ich kann das verstehen und es ist ein Flex auf jeden Fall.
Absolut, total. Legoland übrigens eines der ganz wenigen Länder, die im UN-Sicherheitsrat noch nicht Putin verurteilt haben. Ja, es wird aber langsam wirklich eng.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Es gibt keine richtige Post von Wagner, aber ich habe gefunden, es gibt so Best-of-Sprüche von Wagner. Die würde ich jetzt gerne ein paar vortragen. An die Hells Angels am 25.05.2012. Die Harley Davidson kann nichts dafür, welcher Arsch auf ihr sitzt. An den Fußball am 18.05.2012. Fußball ist größer als Himbeereis, größer als Käsekuchen, fast größer als der Führerschein. Ja, aus dem Legoland. An Helmut Schmidt am 25.10.2011. Helmut Schmidt hustet Weisheit aus. An Silvio Berlusconi am 30.09.2011. Nein, natürlich wünsche ich Berlusconi keine lebensbedrohende Krankheit. Nur ein bisschen. Ein bisschen Herzkranzgefäße. Ein bisschen Großvaterkrankheit mit mehrmals Wasserlast in der Nacht.
Er ist ein Mensch.
Er ist ein Mensch. Und weil wir ihn gerade schon mal hatten, an Dr. zu Gutenberg am 17.02.2011. Scheiß auf den Doktor! Na bitte. Also, haben wir es doch.
Ne? Sehr subtil alles.
Er hustet Weisheit aus. Das ist wirklich... da bleibt mir eigentlich zum Schluss nur noch eben kurz... Katjana Gerz und Etienne Gardé zu grüßen vom Podcast Schmodcast.
Ganz liebe Grüße.
Ganz liebe Grüße und natürlich steht noch diese Einladung. Man muss allerdings wirklich sagen, zwischen dem Aussprechen einer Einladung und dem tatsächlichen Eintreten des gemeinsamen Podcast-Events, da dauert es bei uns da manchmal ganz schön lange.
Und wir haben euch nicht vergessen.
Wir freuen uns
sehr auf euch.
Ja, wir freuen uns sehr auf euch. Wir entschuldigen uns für die lange Wartezeit.
Wir bitten um Entschuldigung.
Wir genau. Ja, wir können natürlich nur mal Entschuldigung bitten.
Really?
Und allen anderen wünschen wir einen möglichst guten Tag oder wie sagt meine wunderbare Frau immer?
This too shall pass.
Das geht auch vorbei. Macht's gut, bis denn.
Bleibt gesund. Tschüss.
Ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Buh. Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!